Der Herr ist ein Herr, der rettet, ein Herr, der heilt. Er ist, das haben wir gerade gesungen, er ist der Herr der Rettung. Gute Nachricht für uns alle, nicht nur fürs ewige Leben, da wo du jetzt stehst. Gott kann dich, will dich herausholen, dich aufrichten, dich retten. Er ist der Herr. Er weicht nicht von unserer Seite, auch wenn es finster scheint. Er scheint viel heller da drin. Lasst uns das festhalten. Er ist da. Wenn wir nicht im finsteren Tal sitzen, dann fällt uns das leicht, das zu sagen und das festzuhalten. Aber wenn wir im finsteren Tal sitzen, dann ist das nicht so leicht. Und dann sagt der Psalm 121, ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Danke, Herr, für dein Wort. Ja, ich möchte an dem anschließen, was Johann in der Einleitung so gesagt hat. Er hat ja Bezug genommen auf meine letzte Predigt vom letzten Sonntag. Und da möchte ich gerne nochmal, bevor ich mich dem Weiteren dann in der Bergpredigt da widme, da möchte ich auch selber gerne nochmal anschließen, weil ich habe dann letzten Sonntag, ich meine gut, ich hatte auch schon über eine halbe Stunde gepredigt, aber da war eine Müdigkeit hier, die habe ich selbst empfunden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich habe Einzelne gesehen, da klapperten die Augen so und da habe ich mir gedacht, ja, das ist so, als wenn man dann durch Wattebäusche spricht. Ne? Das bringt es jetzt nicht. Und mir waren so ein paar Gedanken noch nachgegangen und die waren mir einfach wichtig und die möchte ich gerne nochmal so ansprechen. Wir hatten letztes Mal gesprochen über die Erfüllung des Gesetzes. So, bevor Jesus sich konkret mit Vorgaben aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund befasst, spricht er über das Gesetz. Und er sagt, ich hab's erfüllt. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 17. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er wollte das Gesetz erfüllen. Und dann habe ich dann auch so kurz beschrieben, wie das denn so gelaufen ist. Ja? Hat er das Gesetz wortwörtlich erfüllt? So wie die Gebote, die in der Tora da stehen und die auch dann später abgeleitet wurden durch die Hohenpriester und durch den Klerus, den es damals gab, durch die geistlich Verantwortlichen. Hat er die wortwörtlich erfüllt? Nein. Wir finden in der Bibel etliche Beispiele, wo er gegen Gebote verstoßen hat. Reinheitsgebote, Sabbatgebote, Fastengebote. Ne? Wo er dann einfach auch so durch die Pharisäer damit dann auch konfrontiert wurde. Wie kannst du denn zulassen, dass deine Jünger auf dem Sabbat da die Ähren pflücken und essen? Sabbatgebot. Ne? Und er hat dann darauf geantwortet. Ne? Oder eine Bibelstelle, deine Jünger, die waschen sich nicht die Hände, bevor sie essen. Verstoß gegen Reinheitsgebote. Und dann kommt dann die Diskussion und er richtet sich auf. Und da komme ich gleich nochmal später drauf, auf diese Bibelstelle, und sage dann letztendlich, das, was uns unreiner macht, ist ja nicht das, was wir zu uns nehmen, sondern das, was aus unseren Herzen kommt. Er hat also einen ganz anderen Blick. Nein, er hat es nicht wortwörtlich erfüllt. Das ist nicht seine Botschaft. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Aber wir sehen an Jesus, haben wir gerade jetzt schon mal gehört, was denn das Gesetz ausmacht. Er spricht ja auch darüber, dass das höchste Gebot ist eben, Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit all unserem Sein, ja, mit dem, was uns ausmacht, Gott zu lieben und den Nächsten. Und in Matthäus 22, 40 sagt er dann, in diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten, ist da drin. Das ist die Klammer, diese beiden Geboten. Das Gesetz, das Gott gegeben hat durch die Propheten durch Mose. Das ist da drin. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten liebst, ja, dann erfüllst du. Und Jesus hat gesagt, und ich bin gekommen, nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ich habe das vollständig gemacht. Vollständig. Und er sagt auch dann weiter, dass dieses Gesetz bis zum letzten Tag nicht aufgehoben wird. Bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Und dieses alles, das sagen die Bibelkommentatoren, dieses alles, darunter versteht man den Heilsplan Gottes, bis Gott alles, das, was er sich vorgenommen hat, tatsächlich getan hat. Und was ist das? Die neue Erde. Bis hin zum Gericht. Die neue Schöpfung. Alles, was Gottes Heilsplan vorsieht. So lange gilt dieses Gesetz. Und er schreibt weiter, wer denn dann in das Himmelreich kommen kann. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Ja? Er fordert schon auf, das zu tun. Das ist nicht ohne Bedeutung. Und dann nimmt er Bezug auf die Pharisäer, da komme ich gleich auch nochmal drauf. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Ja, das war das Vorbild dieser Menschen. Ja, die Pharisäer bestimmten das Leben, das religiöse Leben. Die Pharisäer und besonders der Hohepriester natürlich und die Leviten auch mit ihrem Opferdienst, das waren die Mittler zu Gott. Die sagten, so geht's ab. Und Jesus sagt hier letztendlich, deren Gerechtigkeit ist nicht der Maßstab. Eure Gerechtigkeit muss besser sein. In der Elberfelder Übersetzung steht, glaube ich, vorzüglicher. Vorzüglicher heißt, da ist jemand, der dieser anderen Gerechtigkeit den Vorzug gibt und das liegen lässt. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die Gott sich vorstellt. Wie sah das denn aus mit dieser Gerechtigkeit, die Pharisäer? Das war so durch den Bund und das, was Gott gegeben hatte in den Gesetzen, sahen sich die Pharisäer wie in einem Vertragsverhältnis, wie in einem Kontrakt mit Gott. Tut das, dann wird das passieren. Tut das, dann wird das passieren. Tut ihr es nicht, dann habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Das war wie so ein kaufmännischer Vertrag oder ein Werkvertrag und heißt im Grunde gerecht durch Leistung sein. Wenn du erfüllst, dann wirst du gesegnet. Und die hatten das wirklich, dieses Verständnis, ich mache alles richtig und dann habe ich sozusagen ein himmlisches Konto mit Pluspunkten. Und wenn ich was falsch mache, dann habe ich Minuspunkte. Und das Verhältnis Minus zu Plus bestimmt letztendlich, wo ich dann mal irgendwann bin. Das war das Denken dahinter. Die haben das wortwörtlich genommen und gesagt, wir müssen erfüllen. Schrecklich. Und letztendlich, wenn wir sehen, was Gott eigentlich will, wie er sich auch vorgestellt hat im Alten Testament. Ich habe das letzte Woche auch vorgelesen. Ne? Mose offenbart er sich als Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. So stellt sich Gott vor, barmherzig, gnädig, geduldig, voller Güte, der vergibt und Gnade bewahrt. Ganz früh schon, 2. Buch Mose, so stellt er sich dem Mose vor. Es geht ihm nicht darum, wortwörtlich Gesetze einzuhalten. Es geht ihm um was anderes. Ne? Und darüber haben wir das letzte Mal dann auch gesprochen. Jesus hat das Gebot erfüllt, indem er den Willen des Vaters tat. Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Bis zuletzt hat er das getan. Und er hat auch in seiner Verkündigung gesagt, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter sind die, die den Willen des Vaters tun. Da war noch eine Bibelstelle. Finde ich jetzt nicht. Ist das mein altes? Ist egal. Auf jeden Fall, das sagte Jesus, das forderte er letztendlich auch ein. Da wies er darauf hin. Es geht darum, den Willen Gottes zu tun. Und der Wille Gottes erfüllt sich in diesen beiden Geboten, wovon Johann vorhin auch sprach. In dem Gebot der Liebe. Das muss erstmal in unsere Herzen kommen. Ne? Das ist uns auch nicht einfach so gegeben. Das ist auch durchaus eine Herausforderung. Ich komme ja ein bisschen durcheinander mit meinen Zetteln. Ja, aber das ist nicht schlimm, ne? Ja. Und ich finde das dann so schön, wenn Jesus dann sagt, das finde ich so entspannend in diesem Text. Das war mir auch wichtig, das nochmal zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl von Verdammnis. Wenn ihr wisst, so, jetzt habe ich daneben getreten, jetzt habe ich was getan, was Gott nicht will. So, manchmal passiert es ja einfach so und ist nur eine Kleinigkeit. Ja, dann, okay, Herr, vergib mir. Ne? So. Aber es passieren auch Dinge, die tut man wider besseren Wissens, bewusst manchmal sogar, und weiß, es ist Sünde. Aber man tut's. Und dann ist der innere Druck plötzlich größer. Und dann kommt diese Anklage. Früher haben wir immer gerne gesagt, so, der Ankläger sitzt auf deiner Schulter. Du hast versagt. Der Ankläger der Brüder. Ne? Und das zieht dich runter. Und ich finde das so schön, dass Jesus hier sagt, wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt sogar, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Wisst ihr, Jesus schließt nicht aus. Er sagt, ja, auch wenn du brichst, sogar bewusst für mich, auch wenn du fällst, die Frage um das Himmelreich ist keine Frage, weil deine Gerechtigkeit nicht daraus kommt, dass du, so wie die Schriftgelehrten, etwas erfüllst, ein Wort einhältst, sondern weil deine Gerechtigkeit eine andere ist, nämlich die des Glaubens an Jesus Christus. Ja? Darüber reden wir dann, also an einer anderen ist die Rede von dem Gesetz des Glaubens im Neuen Bund. Das heißt, da wo ich Glauben habe an Jesus Christus, wird mir das zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist dieses Gesetz des Glaubens. Und wir sind dann wieder auch bei dem, was Jesaja sagte. Das habe ich letzte Woche auch vorgelesen. Jesaja 31, Vers 31, wo Gott davon spricht, dass er einen neuen Bund geben würde. Das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und kein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen. Und da hatte ich letzte Woche gesagt, und das ist Gottes Absicht, dass wir ihn erkennen und lieben lernen. Wer Gott erkennt von Herzen, der fängt an, ihn zu lieben. Das geht in meinen Augen gar nicht anders. Wobei, ich will das nicht ausschließen. Es gibt ja auch Menschen, die sich bewusst abkehren. Ne? Aber wenn du Gott so nahe kommst, dieses Wort erkennen, im Hebräischen heißt es Yada, das ist eine vertrauensvolle Beziehung, vergleichsweise mit der Beziehung von Eheleuten, wo man sich voreinander nicht mehr verstellen muss, wo man voreinander ehrlich sein kann, sich entblößen kann, Vertrauen fassen kann, sich fallen lassen kann. Ja? Bis hin dahin, dass man, wie es im ersten Buch Mose heißt, sie werden ein Fleisch sein. Vollkommen innig miteinander verbunden. Ja? So, und dieses Wort erkennen steht da. Sie werden mich erkennen in ihrem Herzen. Das will Gott, dass wir ihn lieben, dass wir ihm gerne folgen, dass wir gerne annehmen, was er sagt, es gerne tun, weil uns diese Liebe treibt. Das heißt aber nicht, dass wir Kämpfe haben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht die inneren Widerstreit haben. Paulus, der spricht ja im Römerbrief ganz deutlich von. Und damit komme ich auch nochmal auf diesen Punkt des Gesetzes. Ja, welche Bedeutung hat das Gesetz denn dann noch für uns, das Alte? Wenn es erfüllt ist und Jesus ein neues Gebot gegeben hat, zu lieben. Und wenn wir über dieses Gebot reden des Glaubens und das Gebot der Freiheit von dem Gesetz. Freiheit im Geist oder so ähnlich heißt es. Müsste ich jetzt nachsehen. Aber es sind neue Gesetze. Was bedeutet das? So, die Sünde hat nach wie vor ihren Stellenwert. Wir sind gerecht gemacht und sind nicht mehr diesem Gesetz der Sünde unterworfen. So sagt Paulus das im Römerbrief Kapitel 7. Hat keine Herrschaft mehr über uns. Wir sind frei gemacht im Geist Gottes. Und trotzdem schildert er da auch, dass er in diesem inneren Widerstreit noch lebt, weil er ja sein Fleisch hat. Er ist ja nicht los davon. Und oft genug fällt er auf die Schnauze und tut Dinge, die er gar nicht will. Aber sein Fleisch folgt dem dann. Und es ist ein Kampf. Und er sagt, wer wird mich elenden Knaben da retten? Es ist Jesus. Es ist Jesus, der uns davon befreit mit seiner Gerechtigkeit. Und das ist der Kapitel 7. Und er leitet im Kapitel 7, Vers 7 steht, dass die Sünde folgenden Stellenwert für uns hat. Das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns die Sünde. Wenn wir das Gesetz nicht hätten, beiseite getan, wie man das manchmal hört, du brauchst dich damit nicht mehr auseinandersetzen, beiseite getan, hätten wir keine Sündenerkenntnis. Ja, da ist im Galaterbrief diese Stelle, die dann sagt, das ist dieser Paidagogos im Griechischen. Davon leitet sich der Begriff Pädagoge ab. Also jemand, der, ein Sklave war das, der den Sohn des Herrn zur Schule begleitete, und zwar mit einem Stab, und dafür sorgte, dass er nicht irgendwo anders hinging und sich nicht aufhielt und so weiter. Das wurde tatsächlich so gemacht. Und später waren das Erzieher, Pädagogen, Paidagogos. Und Paulus schreibt, dass das der Zuchtmeister ist auf Jesus hin. Das war die Funktion des Gesetzes. Sünde zu offenbaren und sozusagen in Christi Arme zu treiben. Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Wir haben auch nicht mehr diesen Zuchtmeister in diesem Sinne. Und trotzdem brauchen wir das Gesetz, um unsere Sünde zu erkennen. Sonst wird das alles irgendwann verwässern. Wenn wir immer denken, oh, was interessiert mich das, dann bist du ganz schnell dabei und entfernst dich von dem, was Gott will. Die Gefahr besteht zumindest. Und dann vielleicht noch Römer 8. Das ist so ein Kapitel, So, das hat mich nochmal sehr angesprochen. Ja, wenn wir das Gesetz nicht mehr haben, wir sind jetzt unter dem Gesetz des Geistes, das sagt hier Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und das ist für mich so wie so ein Selbsttest. Wo stehe ich denn? Er schreibt hier über die Gesinnung, die in unseren Herzen ist. Sind wir fleischlich gesinnt oder sind wir geistlich gesinnt? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn die fleischlich sind, streben nach dem, was dem Fleisch entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was dem Geist entspricht. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod. Und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Denn die nach dem Fleisch leben, können Gott nicht gefallen. Ihr aber lebt nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn Gottes Geist wirklich in euch ist, wer aber Christi Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Das ist schon hart, ne? Du brauchst die Wiedergeburt. Du brauchst seine Kraft. Du brauchst sein Leben in dir. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Also ich habe das schon so erlebt. Als ich mich bekehrt habe, hat sich was verändert. Ich möchte mal so diesen Begriff füllen. Was heißt denn geistlich gesinnt sein und fleischlich gesinnt sein? Läufst du, ich sag mal ganz jetzt hart ausgedrückt, deinen Trieben hinterher? Lässt du dich von dem, oh, was möchte ich jetzt und hin und her und welche Dinge regieren in meinem Herzen? Neid, Hass, Gier oder ich möchte gern und ne, interessiert mich alles nicht und Ellbogen? Oder hast du das Bedürfnis, Gott kennenzulernen? Hast du das Bedürfnis, von ihm zu hören? Hast du das Bedürfnis, Beziehung zu ihm zu haben, zu beten? Hast du das Bedürfnis nach Gemeinschaft mit ihm? Hast du das Bedürfnis, so was wir heute gemacht haben, ihn anzubeten, mehr zu erkennen, so wie Mose das sagte, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen? Das ist für mich so ein Topping, ne? So, das ist ja nicht unser Alltag. Aber ich kenne diese Situationen, diese Momente, in denen ich solch eine Nähe zu Gott hatte und solch ein Verlangen, dass ich sage, Herr, ich möchte dich sehen. Von Herzen, ja? Nicht nur rein verstandesmäßig, sondern haben wir sowas? Erleben wir sowas? Möchtest du die Dinge tun, die du weißt in deinem Herzen, dass Gott es eigentlich so möchte? Hast du auch das Verlangen, vielleicht mal davon zu erzählen, deinem Nächsten? Kannst du dich über deinen Nächsten erbarmen? Hast du die Dinge, die der Geist Gottes in unseren Herzen wecken will, hineinlegen will? Erlebst du, dass das da ist? Merkst du plötzlich, dass du geduldig werden kannst? Dass du Verlangen nach Frieden hast, anstatt dem Nächsten jetzt auf die Schnauze zu hauen? Merkst du das? Ich meine, wir sind alle unterschiedlich. Früher war das Alte, das sollen wir ausziehen. Jetzt ist das Neue, das sollen wir anziehen. Merken wir eine Veränderung? Ein geändertes Verlangen? Könnte man sagen, du bist geistlich gesinnt? Das sind ja immer so Begriffe, ne? Die sind dann so, das sind so Worthülsen. Muss man ja irgendwie füllen für sich. Was heißt das, geistlich gesinnt sein? Ja. Genau. Johann, wie lange predige ich jetzt schon?
24 Minuten.
Oh. Ja, also das ist das, was mir so jetzt noch so im Nachklang wichtig war vom letzten Sonntag. Es geht Gott darum, dass wir ihn erkennen, dass wir in seiner Liebe stehen, gefüllt mit seinem Geist, dass wir geistlich gesinnt sind. dass wir eine bessere Gerechtigkeit haben als Werkgerechtigkeit. Und das ist dieses Gesetz der Gerechtigkeit, das füllt, du musst nicht mehr alles wortwörtlich erfüllen. Du darfst frei sein davon. Jesus hat es für dich erfüllt. Du darfst dich entspannen. Wenn du auf die Schnauze fällst, ja, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. So heißt es in dem Psalm. Das ist gute Botschaft. Wir dürfen uns entspannen. Wir haben in dieser Hinsicht kein himmlisches Konto, wo unsere Taten aufgerechnet werden, ob gut oder nicht gut. Davon sind wir frei. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns seinen Geist gibt, dass er uns befähigt, in seiner Liebe zu handeln, so wie Johann das vorhin sagte, das Gebot Jesu. Ne? Wo steht's? Johannes 15, Vers 9. Ein neues Gebot gebe ich euch. Einen Auftrag, dass ihr einander liebt. Ich hatte das am Donnerstag, im Lobpreisabend. Übrigens vielen Dank an alle Mitwirkende. Ne? Josch, Johann, Lea, Peter, Timo, Lydia, ich fand, das war eine sehr schöne Sache, auch wenn wir nicht viele waren, aber ich habe so die Gegenwart Gottes empfunden. Ich möchte euch einfach nur, wenn wir sowas nochmal machen, was ich gerne möchte, möchte ich so bei euch jetzt Hunger wecken, dass ihr einfach teilnehmt, weil es war eine gute Zeit, intensiv in der Gegenwart Gottes. Ja, das war schön. Und da hatten wir dann eine Gebetszeit und oder so und ja, nicht richtig Gebetszeit, aber so, ich hatte das auf dem Herzen und Roland hat es auch noch aufgegriffen, dass Gott sagt, ich gebe euch meinen Geist der Liebe. Dass ihr Geduld habt, so sinngemäß war das, dass ihr einander ertragen könnt, dass ihr barmherzig seid, sanftmütig und so weiter. Die Früchte des Geistes. Wir denken oft immer so, der Geist, ja, er rüstet uns aus, macht uns fähig, die Dinge zu tun, die getan werden müssen in seinem Reich. Und da, das ist das so, was wir oft denken, wenn es darum geht, erfüllt sein mit seinem Geist. Ich glaube, als erstes ist das mit der Liebe da. Gott wird uns seine Werke anvertrauen, wenn wir in der richtigen Motivation, mit dem richtigen Antrieb gehen. Das glaube ich. Ja. Ja, genau. So, und dann werde ich das nächste Mal über diese konkreten Gesetze sprechen. Das mache ich dann heute nicht mehr. Die Jesus dann 6-mal einleitet, euch ist gesagt, das und das und das, ich aber sage euch. Nicht in dem Ansinnen, das Alte wird aufgehoben, sondern es war von Anfang an anders gemeint. Und da werde ich dann nächste Mal dann einsteigen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mit uns bist, Herr, und mir ist immer wieder bewusst, und dafür danke ich dir auch, dass wir es nicht machen können. Herr, wir brauchen dich. Ich bete und bitte, Herr, dass du dich unter uns verherrlichst. Ich bete und bitte, dass du unsere Herzen füllst mit deinem guten, heiligen Geist, dass du deine Liebe in unsere Herzen immer wieder neu ausgießt, dass du uns fähig machst, Herr, dich zu lieben und den Nächsten zu lieben, dass du uns auch ein Verstehen schenkst, was es heißt, Vater. Herr, und ich bete, dass du uns, Herr, in den Werken wandeln lässt, die du für uns vorbereitet hast. Nicht eigene, sondern deine Werke, Herr. Danke dafür. Amen.